Hier ist D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Es gibt Begriffe, bei denen zucke ich automatisch zusammen. Nachhaltigkeit beispielsweise, das ist so ein Begriff. Nicht, weil ich irgendetwas gegen Nachhaltigkeit hätte, meine, wer hat das schon, sondern weil dieser Begriff bei mir immer so zwei Zusammenzuckreflexe auslöst. Der erste ist, wenn jemand diesen Begriff gebraucht, dann denke ich mir oft und gerne, was soll denn das überhaupt sein? Nachhaltigkeit, kannst du mir das erklären? Und das zweite ist, wie hältst du es denn selber mit der Nachhaltigkeit? Lebst du wirklich so, dass du diesen Begriff mit gutem Gewissen in den Mund nehmen kannst? Produziert ihr als Unternehmen tatsächlich so? Ihr seht also, es gibt eine ganze Menge Buzzword-Potenzial bei diesem Begriff Nachhaltigkeit. Davon abgesehen, wenn irgendjemand behauptet, irgendetwas nachhaltig zu tun, nachhaltig zu produzieren, dann tut er sich bisher relativ leicht damit, weil belegen im Sinne eines Beweises sozusagen muss er das nicht und kann er das häufig auch gar nicht. Spätestens ab 2025 ändert sich das allerdings, zumindest für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Es ändert sich deswegen, weil dann solche Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte vorlegen müssen und dann tatsächlich belegen müssen. Arbeiten sie nachhaltig oder auch nicht? Wie aber bitteschön soll man so etwas quasi beweisen, wie soll man berechnen, wie Nachhaltigkeit das ist? Ihr ahnt es als Hörer eines Digitalisierungspodcasts, klar, das geht alles mit Software. Wie das funktioniert und warum eine Firma namens Code Gaia schon jetzt und schon lange vor dieser Deadline 2025 Unternehmen darin berät und ihnen zeigt, wie sie nachhaltiger werden können, das besprechen wir heute mit Markus Adler. Er ist Co-Founder des Startups und zuständig für Sales und Marketing. Also, wie bekommt man es hin, dass der Begriff Nachhaltigkeit nicht nur einfach heiße Luft ist, sondern buchstäblich mit Leben gefüllt wird? Das besprechen wir heute in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt's überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Markus, Nachhaltigkeit ist so ein Thema, das findet erstmal jeder gut, findet jeder wichtig. Bevor wir bei dir und eurem Geschäftsmodell ins Detail gehen, erstmal so eine Grundsatzfrage. Was genau würdest du, was versteht ihr unter Nachhaltigkeit? Was ist denn das?
Sehr spannende Frage für uns, weil damit haben wir uns erst vor einigen Wochen in unserem Visionsprozess auch gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden damit beschäftigt. Was bedeutet eigentlich für uns Nachhaltigkeit? Und für uns ist es schon auf drei Säulen gebaut, also nach diesem klassischen Triple-Bottom-Ansatz, den man kennt. Das heißt, die ökologischen Auswirkungen, das heißt, wie gehe ich auch mal mit meiner Umwelt um, wie gehe ich mit dem Klima um, die sozialen Auswirkungen, wie gerecht behandle ich Menschen, wie gehe ich mit Menschen um und auch die ökonomischen Auswirkungen, das heißt, wie wirtschafte ich? Und die Kombination aus diesen drei Säulen, das ist für uns einfach auch Nachhaltigkeit, also auch klassisch definiert eigentlich.
Jetzt habt ihr ein Geschäftsmodell, eine Idee entwickelt, bei der ihr sagt, wir können das Thema Nachhaltigkeit, lass es uns mal einfach in diesem Sammelbegriff behalten, wir können das Thema Nachhaltigkeit messen. Und ich habe das gelesen, erster Impuls war spannend, zweite Frage war, wie kann man das messen?
Ja, glücklicherweise gibt es da schon international anerkannte Standards für die Messung von Nachhaltigkeit. Also es gibt einen der bekanntesten, das ist für den ökologischen Bereich, das ist das GHG-Protokoll, das heißt das Greenhouse Gas Protokoll, das das Ganze greifbar macht. Das ordnet diese die Treibhausgase in Kategorien ein, Scope 1, 2 und 3. Scope 1 und 2, das sind die direkt verursachten Emissionen, wie zum Beispiel, wenn man im Auto fährt, mit dem Firmenwagen oder im Scope 2, wenn man Energie nutzt. Und dann gibt es noch die Scope 3 Emissionen, wo es um die Lieferkettenemissionen geht. Das heißt, was man mit seiner Geschäftstätigkeit für Auswirkungen hat. Und das ordnet das Ganze ein und macht das Ganze quasi messbar, vergleichbar am Ende des Tages auch. Und für die Ansätze nach der Triple Bottom Line, das heißt, wenn man die soziale und die ökonomische Dimension noch mit dazu nimmt, gibt es auch Standards wie den GRI oder den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, die da verwendet werden. Und das macht das Ganze messbar.
Ich habe mir dann zugegebenermaßen noch eine dritte Frage gestellt, nämlich, Wie sieht denn da das Geschäftsmodell aus? Also ihr messt für Unternehmen sozusagen oder ihr entwickelt einen Standard, ein Tool, mit dem ich diese Nachhaltigkeit messen kann. Denke ich mir, großartige Idee, aber wie verdient ihr Geld damit?
Also wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die mit uns auf uns zukommen und sagen, ich muss jetzt hier nach den jeweiligen Standards, die ich dir gerade schon verraten habe, hier eine CO2-Bilanz ausstellen oder einen Nachhaltigkeitsbericht. Und wir kommen rein und vereinfachen die Datensammlung. Das heißt, nach diesen Standards muss man bestimmte Daten sammeln, also zum Beispiel den Tankbeleg vom Geschäftsfahrzeug, die Energierechnung, wo der Strom draufsteht oder die Rechnung vom Papier, das man eingekauft hat. Und wir können diesen Datensammlungsprozess und die Auswertung mit unserer Software automatisieren, indem wir uns auf diese Datenpools hocken mit unserer Softwarelösung und dort die Daten raus extrahieren, die wo wir brauchen. Also um ein konkretes Beispiel zu machen, von einem Tankbeleg, dann nehmen wir uns dann die Kraftstoffart und die Literanzahl. Und dann gibt es da so Emissionsfaktoren, mit denen man das Ganze dann umrechnen kann in die Scope 1 Emissionen beispielsweise. Und unser Geschäftsmodell ist dann einfach eine Softwarelösung, die wir quasi im Lizenzmodell mit dem Unternehmen dann anbieten.
Gibt es dann auch quasi eine Handlungsempfehlung? Also das eine ist ja erstmal die Analyse und dann weiß ich ja, entweder ich bin sehr nachhaltig, dann muss ich nicht mehr großartig handeln oder ich bin es vielleicht nicht. Wie geht's dann weiter?
Ja, nach dem Messen, da fangen wir eigentlich erst so richtig an, weil sobald wir den Status quo kennen, dann gibt es Optimierungsvorschläge. Also genau das, was du angesprochen hast. Also datenbasierte Handlungsempfehlungen, was man machen kann, was man machen sollte, damit man was an die Hand bekommt. Wie kommt man vom Status quo auch zu seinem Ziel hin? Es gibt ja viele Unternehmen, die mittlerweile Klimaziele haben oder generell auch Nachhaltigkeitsstrategien, die umgesetzt werden können. Da unterstützen wir dabei mit unserer Lösung. Und der dritte große Bereich ist dann auch die Berichterstattung. Also das heißt, damit man zu seinen Stakeholdern berichten kann, wo stehen wir denn gerade, wo wollen wir hin? Und das kann man aus unserer Lösung in den jeweiligen Standards auch machen, auf Knopfdruck, und somit hat man die gesamte Wertschöpfungskette von dem Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen auch abgebildet in der Softwarelösung und unterstützen damit den einzelnen Prozessen.
Verzeih mir die Frage, und sie soll auch jetzt überhaupt nicht despektierlich sein, aber man nur so ganz grundsätzlich gefragt, warum sollte ein Unternehmen das machen?
Ja, interessanterweise, also es gibt einige, die einfach intrinsisch motiviert sind, die einfach aus der Unternehmens-DNA heraus das Ganze machen wollen. Und dann gibt es eigentlich zwei große Treiber, die eigentlich das gar nicht mehr zum Kann machen, sondern zu einem Muss in dem Unternehmen. Und das ist einmal die Nachhaltigkeitsberichtspflicht, also ab 2025 müssen alle Unternehmen über 250 Mitarbeitenden einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Das heißt, genauso wie man heute eine Bilanz veröffentlicht, muss man künftig auch seinen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. Und es ist ja auch keine Option, nicht irgendwie seinen finanziellen Abschluss zu machen. Und deshalb wird es zur Pflicht, betrifft natürlich größere Unternehmen. Aber es gibt auch so die zweite große Säule, und zwar das ist der Lieferkettendruck. Seit diesem Jahr gibt es ein Lieferkettentransparenzgesetz. Es ist zur Pflicht, Unternehmen ab 3000 Mitarbeitenden ihre Tier-1-Lieferanten auf soziale und ökologische Kriterien zu überprüfen und zu befragen. Und wer sind die Lieferanten? Das sind dann auch wieder kleine und mittelständische Unternehmen, die dazu verpflichtet werden. Die möchten den Auftrag nicht verlieren. Die müssen da auch mal aussagekräftig gegenüber den Kunden sein. Und die kommen dann wiederum auch zu uns und sagen, könnt ihr uns helfen, unsere Nachhaltigkeitszahlen zu erheben, damit wir nicht unseren Kunden verlieren. Und das sind die zwei großen Drucke. Und genau, das sind die zwei Säulen, die gerade vornehmend da sind. Künftig auch noch wenn man Finanzierungen bekommen will, ist es einfach keine Option mehr, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen.
Wie kommt man dann, also beziehungsweise was sind die Maßstäbe dafür? Habt ihr euch an dem orientiert, was dann in so einem Nachhaltigkeitsbericht auch verlangt wird? Oder kann da jeder einreichen, was er will? Weil man, so wie du das schilderst, ich kann ja auch in der Bilanz nicht sagen, ich reiche jetzt mal nur die Zahlen ein, die ich gerade zur Hand habe oder die ich gerade schön finde.
Genau, und genau das definieren diese Standards, die ich dir vorhin erwähnt habe, also ein GRI oder ein deutscher Nachhaltigkeitskodex, die bieten den Rahmen, die Schranken dafür, wie berichtet werden soll, mit welcher Methodik, wie das Ganze auch dargestellt werden soll, damit es auch vergleichbar wird. Und das ist das Rahmenwerk, mit dem wir arbeiten. Und diese Standards sind in unserer Softwarelösung integriert, damit man auch gewissenhaft dann seine Nachhaltigkeit berichten kann. Und künftig ist es so, mit der neuen Berichtspflicht, die ab 2025 kommt, dass es einen europäisch weiten geltenden Standard gibt. Das ist der sogenannte ISS-Standard, ausgesprochen European Sustainability Reporting Standard. Und der gilt dann für alle Unternehmen, genauso wie es heute einen HGB einen Rahmen gibt für die finanzielle Berichterstattung, gibt es künftig auch für die nicht finanzielle Berichterstattung.
Ich weiß, dass Journalisten ja immer den komischen Hang haben, Dinge unzulässig zu verkürzen oder merkwürdige Vergleiche zu machen. Wir wissen aber auch, unsere Hörer mögen es dann auch irgendwie, wenn man es ein bisschen runterbricht. Kann man das, um zu den unzulässigen Vergleichen zu kommen, so ein bisschen vergleichen mit Elster für die Steuererklärung? Also ihr seid quasi die Elster, in der ich eingebe und dann kann ich sagen, okay, ich gebe das dann an wen auch immer weiter, nachdem es auf Plausibilität geprüft ist.
Genau, richtig. Also ich hoffe, dass unsere Benutzerführung ein bisschen benutzerfreundlicher ja, ist.
Das hoffe ich auch, ja.
Aber generell kann man das runtergebrochen damit vergleichen, ja. Also das heißt, man gibt viele Daten bei uns ein, was uns noch unterscheidet zu einem Elster, dass man sehr viel auch automatisieren. Das heißt, was man für eine Steuererklärung händisch eingeben muss, welche die endgültigen Daten eingeben muss, da gehen wir schon 2-3 Schritte früh in der Wertschöpfungskette rein und erheben schon die dort im Unternehmen die Daten, wo sie auch liegen, damit man es halt nicht händisch eingeben muss. Und genau, aber runtergebrochen gebe ich dir recht, Christian.
Eine Frage, die eher an dich persönlich geht, an dich und an deine Mitgründer. Was war der Hintergrund? Warum habt ihr die Öko-Elster, die Nachhaltigkeits-Elster entwickelt? Und irgendwann muss man ja auf die Idee kommen, dass du sagst, wäre jetzt eine spannende Sache für uns. Kann man irgendwo sehen oder am Horizont erkennen, dass das Thema für euch so groß wird, dass es wirklich zu einem großen, rentablen Geschäftsmodell wird? Weil ich meine, du hast selber vorhin gesagt, naja, die Berichtspflicht kommt erst 2025. Da sind, wie wir wissen, noch knapp 2 Jahre hin. Also alle anderen, die es jetzt machen, sind entweder First Mover oder, wie du gesagt hast, intrinsisch in irgendeiner Weise motiviert. Die Frage, die sich stellt, ist, reicht ja das für euch erstmal?
Absolut. Also wirklich, wir haben gerade einiges auch einfach an Nachfrage, weil dieser Lieferkettendruck gerade extrem da ist. Also das heißt, ich hatte erst gestern wieder einen Agenturkunden, die haben angerufen und haben gesagt, uns würden 60% unserer Umsätze wegfallen, wenn wir nicht bis in 14 Tagen unsere Nachhaltigkeitsdaten haben. Und da ist also die Dringlichkeit auch sehr, sehr groß und das machen viele Unternehmen. Vodafone hat erst vor zwei Wochen haben die bekannt gegeben, dass jeder, der dann Lieferanten muss, ihre Nachhaltigkeitsdaten künftig anliefern. Und dadurch muss natürlich jeder Lieferant von Vodafone dementsprechend das Ganze berichten. Und auf dem Markt konzentrieren wir uns jetzt gerade und es ist auch die perfekte Vorbereitung auf die große Berichtspflicht, weil diese Unternehmen dann auch irgendwann berichtspflichtig werden.
Sind wir da in Deutschland mit so einer Nachhaltigkeitsbelegungspflicht sozusagen, sind wir da eigentlich ein Solitär oder ist das ein internationales Phänomen? Also verzeih mir die dumme Frage, aber das weiß ich wirklich nicht.
Das ist europäische Regulierung, also das ist die CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive. Die regelt das quasi für die komplette Europäische Union und dadurch, dass es eine Directive ist, ist es auch keine Option, das als Land nicht einzuführen, sondern es muss man jetzt, und das ist gerade im Prozess, das wird in nationales Recht gerade überführt, wie bei uns jetzt im HGB, ist aber in Frankreich, Italien, Polen und wie sie alle heißen, unsere europäischen Mitgliedstaaten, genau das Gleiche.
Könnt ihr eigentlich aus dem, was ihr da macht, Big Data generieren? Also natürlich immer unter den Maßgaben des Datenschutzes, klar, aber könntet ihr aus dem, was ihr bekommt, auch Handlungsempfehlungen rausgenerieren, indem ihr sagt, also da und da sehen wir beispielsweise typische Schwachstellen.
Total. Also wir experimentieren da auch ganz viel. Das ist auch für uns wirklich ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, wir können da sehr, sehr viel Wert stiften. Das heißt, wenn Unternehmen mit uns Maßnahmen umsetzen, in die Optimierung reingehen und es funktioniert, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass es für ein ähnliches Unternehmen in der gleichen Branche genauso funktionieren wird. Und genau solche Einblicke wollen wir auch dann teilen, untereinander natürlich anonymisiert und auch dann wirklich auch schlau vorschlagen und zu sagen, haben Sie das schon mal probiert mit mit dieser Maßnahme? Und das werden wir quasi immer auch weiter ausbauen. Wir brauchen da einiges an Trainingsdaten natürlich auch, können aber heute schon auch erste Erfolge verziehen. Und das ist auch das, was mich persönlich einfach dann total erfüllt, zu sehen, wie auch wirklich die Emissionen runtergehen in dem Fall und Maßnahmen auch greifen und einigen Unternehmen dann da helfen kann.
Kann man da eigentlich in irgendeiner Weise schon, weiß, das ist jetzt eher eine technisch gelagerte Frage, aber kann man da in irgendeiner Weise mit KI oder Machine Learning schon arbeiten oder ist alles noch Handarbeit?
Genau, das sind die Modelle, die wir da dahinter jetzt aufbauen, also die Modelle, um diese künstliche Intelligenz zu trainieren, um solche Muster dann auch zu erkennen. Heute arbeiten wir schon sehr viel mit künstlicher Intelligenz oder mit der Untertechnologie davon, Natural Language Processing, in der Datenerhebung. Das heißt, dieses Belege auslesen, was ich dir erzählt habe, und zu erkennen, okay, ich brauche hier Super 95 und die 40 Liter, die getankt wurde, da arbeiten wir heute schon mit KI, um aus diesen großen Datenpools die Daten rauszuziehen, die wir brauchen. Und wir sind auf jeden Fall eine Firma, die da sehr, sehr viel auf diese Technologie aussetzt, weil ich glaube, dass das einfach auch die Zukunft ist, wie man dann künftig mit Daten und mit den generierenden Insights dann auch umgeht.
Da haben wir eine Frage nach deiner persönlichen Einschätzung, die jetzt auch gar nicht so viel mit Technik zu tun hat, sondern eher politisch, gesellschaftlich, wie auch immer. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit eigentlich inzwischen in der Gesellschaft? Ich frage deswegen, weil ich da immer noch ein bisschen gespalten bin. Also ich nehme es vielen Leuten ab, dass sie wirklich da ein ernsthaftes Interesse daran haben. Wir alle kennen aber irgendwo ja auch das Phänomen des Greenwashing und auf einmal sind Unternehmen nachhaltig und vegan und ich weiß nicht was alles, wo du dann irgendwo so ein bisschen daneben sitzt und sagst, okay, das wäre mir bis jetzt auch noch nicht so aufgefallen. Also ist da wirklich so viel Ernsthaftigkeit dahinter, wie es sein sollte?
Also ich nehme es absolut wahr. Also jetzt aus dem Tagesgeschäft bei uns mit dem Austausch mit den Unternehmen, die sind da auch wirklich daran interessiert, sich zu verbessern, von dem Status quo wegzukommen, Richtung Klimaneutralität, Net Zero, ja, da gibt es auch dann bestimmte Maßnahmen, die man dann schnell da auch umsetzen kann, damit man in die Richtung kommt. Also da merken wir schon ganz, ganz viel Bewegung, was, glaube ich, da einfach auch wichtig ist. Wir laufen halt jetzt los und dieses Greenwashing, was du angesprochen hast, Christian, zu vermeiden, man muss sich halt jetzt einfach nackig machen, transparent sein, zeigen, wo stehe ich denn gerade mit meinen Emissionen, wo stehe ich denn gerade mit meinem Nachhaltigkeitsbericht. Weil jeder weiß, dass das ein Riesenweg sein kann, aber sich damit jetzt zu beschäftigen, ist ganz, ganz wichtig. Das passiert jetzt. Da wird auch viel auch noch passieren mit der kommenden Regulierung. Da wird das einfach keine Option mehr sein. Und ich glaube, dass das einfach auch künftig so eine wirtschaftliche Größe sein wird, dass es nicht, also alternativlos ist. Und egal, wie man dann persönlich dazu steht, wird man sich als Unternehmen damit beschäftigen müssen. Und das wird uns hoffentlich dann einfach auch helfen, um Klimaziele auf europäischer oder global dann zu erreichen.
Dieser Podcast, Markus, heißt, das als letzte Frage vielleicht noch, aus dem schönen Zufall heraus auch D25, weil er irgendwann mal gegründet wurde mit der Idee zu sagen, wir wollen sehen, wie die Welt 2025 aussieht. Ich erschrecke dann immer, wenn ich feststelle, hoppala, das sind nur noch 1,5 Jahre. Ich glaube, der Podcast braucht da einen neuen Namen. Also nicht auf 2025, sondern vielleicht mal auf 2030 rausgefragt an dich. Ich meine, wir reden immer darüber, ist man jetzt optimistisch, was die Nachhaltigkeit und auch den Klimawandel angeht, oder rennen wir jetzt alle, um das Gegenbild auch mal aufzuzeigen, in eine unaufhaltsame Katastrophe? Bist du Optimist oder Pessimist?
Ich bin absolut Optimist, einfach weil ich es einfach täglich mitbekomme. Ich bin da sehr nah dran, dass es sich auch viel bewegt, dass da Lösungen gefunden werden, dass es auch im Markt gibt an nachhaltigen Lösungen. Künftig bin ich da sehr, sehr optimistisch. Was, glaube ich, aber nur wichtig ist zu betonen, wir haben aber keine Zeit mehr, lang optimistisch zu sein, sondern wir müssen einfach jetzt handeln und ins Tun kommen. Und das muss jetzt passieren. Aber dadurch, dass ich so viel Bewegung sehe, bin ich da sehr optimistisch auch eingestimmt.
dann drücken wir dir und Code Gaia die Daumen, dass das alles klappt. Und liebe Hörer von D25, falls ihr mitgehört habt und euch bis jetzt noch nicht klar war, dass ihr möglicherweise auch davon betroffen seid, 2025 einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, dann wird höchste Eisenbahn, an wen ihr euch wenden könnt, habt ihr diesen Podcast jetzt erfahren. Markus, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die Einblicke.
Vielen lieben Dank, Christian.